entwickelt ja eine wunderbare Atmosphäre, diese Mischung von Stimmgewirr, vorbeifahrenden Booten, Texte aus den vielen Sprachen. Ja, ich glaube, da werden wir noch lange diese Atmosphäre erinnern. Wir setzen jetzt hier unsere Gespräche fort. Bevor wir das tun, möchte ich hier auf dem Panel als weiteren Gesprächspartner den Schriftsteller Marco Martin begrüßen, Mitglied der Jury, und ganz herzlich den Pressechef des Luchterhand Verlags, Carsten Rösele. Im Luchterhand Verlag ist nämlich der Roman, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, erschienen. So, los geht's mit La Bamba. Sie haben gerade schon bei den Auszügen einen kleinen Eindruck von der Handlung bekommen. Sie verstehen die aber besser, wenn man am Anfang anfängt, und das möchte ich kurz machen. Der Roman Ein Sturm weht vom Paradies her erzählt die Geschichte eines jungen Mannes aus Uganda, der sich Ende der 1960er, Anfang 1970er Jahre in Griechenland befindet, dort eine Ausbildung zum Kampfpiloten erhält, just zu dem Zeitpunkt, als in seiner Heimat Idi Amin putscht. Dieser junge Mann, er wird im Buch immer nur als P bezeichnet, weigert sich zurückzugehen, gerät wie seine jungen Kameraden in das Räderwerk des Kalten Krieges, kann zunächst in Griechenland bleiben, arrangiert sich irgendwie mit den Männern Amins, die als Diplomaten nach Griechenland geschickt wurden. Er hat nämlich auch gar keine andere Möglichkeit. Als er dann zurückkehren will nach Afrika, er möchte endlich wieder fliegen und hat einen Job angenommen, Flugzeuge fliegen, die so Insektenvernichtungsmittel sprühen, wird er abgefangen, in Tansania verhört. Und mit diesen Verhören setzt das Buch
Alexander ein,
mit dem erzwungenen Bericht über das eigene Leben. Und dabei werden der Hauptfigur, wie gesagt P, immer wieder Fotos gezeigt. Und Johannes Anjuro hat, als wir ihn gebeten haben, mit uns in das in den Kosmos, in die Entstehungsgeschichte seines Buches zu gehen, gesagt, er bringt uns Fotos mit. Was sind das für Fotos?
Tja, was soll ich sagen? Mal sehen, ob das jetzt hier funktioniert. Ja, das sind also ganz unterschiedliche Bilder, die mein Vater in seinem Koffer hatte, als er dann in seiner Wohnung war. Manchmal hat er sie einfach auf den Tisch gelegt, sie uns gezeigt. Es sind Bilder, die durch ein ganzes Leben führen. Ja, das war vergraben in Nairobi. Die Bilder zeigen also Ereignisse dort. Hier zum Beispiel, das ist ein Bild aus Griechenland, als er dort bei der Flugwaffe war. Er war ja Kampfpilot und diese Bilder wurden gemacht. Das ist ja hier der größte von den Jungs, größer als alle anderen Piloten. Er macht Hochsprung in einem Wettbewerb. Er ist ja sehr gut im Sport und hier auf diesem Bild, da hat er ja diese weiten Hosen, von denen wir bereits gelesen haben. Ich denke, das sieht schon ganz schön speziell aus hier. Und das ist ein Foto hier. Ja, wo er da steht. Und das sind diese Flügel. Die hat man ja in Griechenland bekommen, wenn man die Ausbildung machte. Aber das sind alles Artefakten, die er bei sich hatte, durch sein ganzes Leben. Und sie waren auch wichtig. Und sie wurden immer wichtiger, auch für mich, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und genau um diese Fotografien kreist vieles in meinem Buch. Und viele der Bilder zeigten ja auch die Zerstörung. Er hatte, also ja, und das hatte er vorher bereits getan, wie er in der Flugwaffe war. Diese Bilder gab es einfach nicht mehr, die hat er zerstört. Denn es waren ja auch irgendwie Beweisstücke, die er einfach nicht bei sich haben wollte. Die hätten gefährlich werden können für ihn. Er war ja Flüchtling in Kenia und Tansania. Also diese Bilder sind mir geblieben und er hatte immer diese Sorge in sich, diese Trauer. Es waren Beweise, dass das wahr war, dass sein früheres Leben wahr war. Dass er auch in der Flugwaffe gearbeitet hat, in den Streitkräften dort war. Es waren Beweise.
Um dieses Moment des Beweises mal nochmal anders zu perspektivieren. Es gibt einen Satz, da heißt es, er war eigentlich zu groß für die modernen Kampfflugzeuge. Und man sieht das ja auf den Bildern und Sie haben das ja auch gesagt, er hat Hochsprung gemacht. Wenn man das sieht, er ist so ein großer Mensch. In diesem kleinen Detail lässt sich im Grunde genommen absehen, wie ihr Vater, der ja auch den Traum hatte zu fliegen, in gewisser Weise ein Objekt der Geschichte geworden ist.
Ja, als er ein kleiner Junge war, da kommt ja der große Bruder John und davon hören wir auch in den Texten. Er kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und er hat auf Seiten des britischen Imperiums in Burma gekämpft. Er kam zurück, er hat berichtet von diesen Kampfflugzeugen und er hat Wing Commander zu meinem kleinen Bruder gesagt. Und das ist im Kopf dieses Jungen einfach hängen geblieben. Das waren Bilder von Kampfflugzeugen und er hat eben damit auch gespielt. Das ist eine lange Geschichte, da kann man eben auch noch mehr lesen, wie er dann eigentlich Kampfpilot geworden ist, wie er nach Griechenland gekommen ist. Er wurde ja von Uganda, von der Regierung geschickt dorthin und ich weiß nicht, wie viele Jahre er da war, aber es waren auf jeden Fall mehrere Jahre der Ausbildung. Und dann wird er in ein Büro gerufen, ja, du bist zu groß, du kannst in keinem Kampfflugzeug sitzen. Und da würden ja dann deine Beine abgeschnitten werden. Und da hat man ihm angeboten, Helikopter zu fliegen oder Transportflugzeuge. Er war also vollständig darauf aus, wirklich Kampfpilot zu werden. Er war ja auch indoktriniert, das kann man schon sagen, von den Streitkämpfen. Er hat gedacht, das ist das Einzige, was das Leben wert ist, dass Helikopterpiloten wurden ja verhöhnt. Ja, was macht ihr da? Ihr fliegt doch einfach mal Schlagsahne, Schläger und was macht ihr? Ihr seid doch keine Piloten. Also das war sein Traum. Auch nach dem Staatsstreich, als er in Afrika Flüchtling war, hatte er diesen Traum in sich, Pilot in einem Kampfflugzeug zu sein. Also viele, viele Jahre später kam er dann nach Schweden. Also er hatte eine enorme Sehnsucht in seiner Stimme. Also man hat so gemerkt, man hörte, wie er noch am Horizont war, wie er flog. Auch wenn er noch im Bett lag, dann spürte man dieses Gefühl. Auf sehr lebendige Weise hat er es geschildert. Und das wollte ich auch einfach auffangen in meinem Buch. Das war sehr wichtig für ihn. Die technischen Details waren ja für mich nicht so wichtig, wenn er über das Fliegen geschrieben hat. Aber für ihn war es wichtig und ich musste auch korrekt dabei sein.
Ich will die Beobachtung der Wolken, der Wolkenformation, die ja wichtig sind für den Piloten, das zu erkennen beim Fliegen. Sie haben gesagt, für Ihren Vater sei es so wichtig gewesen. Diese Bilder sind wichtig gewesen, natürlich auch als Ausdruck davon, er hat zumindest eine gewisse Zeit seines Lebens, seinen Lebenstraum zu fliegen, erfüllt gehabt. Sie haben mir dieses Flugbuch mitgebracht aus Griechenland. Mhm. Also es gibt aber diese Fotos, Sie haben gesagt, sie sind auch für Sie wichtig gewesen im Schreibprozess, haben aber im Buch eine andere Bedeutung. Als P. verhört wird, als er da zurückgekommen ist nach Tansania, werden ihm ständig Fotos vorgelegt als Beweis dafür, dass er wahrscheinlich in geheimer Mission geschickt von dem Imperialisten nach Afrika zurückgekehrt ist, um als Spion zu arbeiten. Und dann fällt ein ganz interessanter Satz, der Vernehmungsleiter sagt, Bei Fotos muss ich immer an den Tag des jüngsten Gerichts denken. Da stutzt man, und Sie haben den entscheidenden Hinweis gegeben, das ist ein Zitat von Giorgio Agamben, dem Philosophen. Welche Rolle spielt dieses Zitat für Sie und warum legen Sie das dem Mann in den Mund, der Ihren Vater verhört?
Tja, Agamben schreibt ja hier irgendwo über diese Fotografien. Und dann steht da eben auch, ja, das will ich jetzt hier nicht wirklich nicht zitieren, das bringt nichts. Also Agamben schreibt, dass Fotografien ihn daran erinnern, an diesen Tag des jüngsten Gerichtes, weil ja gerade auf Fotografien, auf diesen Bildern, da wird ein Augenblick bewahrt für die Ewigkeit. Ein Mensch wird aufgefangen für immer. Genau in dem Augenblick, wenn dieser Mensch etwas tut. Er steht hier am Strand, in den Dünen. Er zeigt, ja, ich bin doch viel größer als dieser griechische Kamerad hier neben mir. Auch beim Hochsprung. Also wenn als diese Bilder gemacht wurden, da weiß er nicht, welche Bedeutung sie später mal haben werden. Und später weiß er dann, das war ein Traum, der verschwunden ist. Und er schaut dann auf diesen Augenblick zurück. Und er ist ja da auch halt wie beim jüngsten Gericht verurteilt worden. Er lebt in Griechenland einen Schatten. Und da wollte ich auch einfach dahinter schauen mit diesem Zitat von Agamben, dass Fotografien so voll sind von Hoffnung und aber auch gleichzeitig Verurteilung. Gleichzeitig. Man sieht diese Bilder von sich selbst und das Angesicht, das man sieht, ruft dir etwas zu durch die Zeit hindurch. Ruft. Na, was man ja Redemption nennt auf Englisch. Also, das ist ein Wort auf Schwedisch, Redemption. Gerechtigkeit wird gerufen, berichte meine Geschichte, erinnere mich. All das rufen die Bilder. Also ein anonymes Foto, auch das man mal auf der Straße findet, ruft ja auch diese Worte. Und ich denke, es ist in den Bildern das Gesicht, was das ruft. Denn jedes Gesicht auf einem Bild hat eine Geschichte hinter sich, die erzählt werden sollte. Und das Buch endet ja damit, dass mein Vater stirbt und liegt dort auf dem, er ist dann aufgebahrt worden und dann die Waschung. Und wir Muslime, für uns ist dieses Ritual des Waschens sehr wichtig. Das machen die Angehörigen. Das sind dann auch parfümierte Steine, die wir da benutzt werden. Und wenn man dann in sein Gesicht schaut, das war nicht mehr das Angesicht, was ich kannte. Das war ein Gegenstand. Ja, das Gesicht eines toten Menschen, ein Gegenstand, der seine Geschichte hatte, seine Erzählung. Also das hat etwas mit der Zeit zu tun, mit der Geschichte, hinter die man schauen will. Ja, und dann, warum legte ich das in den Mund des Vernehmungsleiters? Ja, ich dachte, das war irgendwie interessant. Und auch so ein bisschen, dass einem der Schauer über den Rücken läuft. Ja, unheimlich eben, dass da so einer sitzt, der sowas sagt.
Ihre Lesung, die Ausführungen zum Roman selber, auch zu dem philosophischen, kulturgeschichtlichen Hintergrund, um zu merken, wie reich dieses Buch ist. Aber Sie sind schon viel früher auf Johannes Anjou aufmerksam geworden und haben Gedichte von ihm übersetzt. Ja. Können Sie uns das so ein bisschen sagen?
Ja, es war damals so, dass als der erste Gedichtband von Johannes Anjou erschien, weckte das schon auch in Schweden sehr viel Aufmerksamkeit. Also es war wirklich ein unmittelbarer Erfolg. Und ich fand damals, dass das eine ganz neue Stimme in der schwedischen Lyrik ist, weil es eine Direktheit gab im Ausdruck. Es gibt sehr viel, in der schwedischen Lyrik gibt es sehr viel Sprachexperimentelles, teilweise sehr abstrakte Texte. Und hier kam ein Text sehr konkret, schilderte das Leben von Menschen sehr konkret und gleichzeitig in einer sehr wuchtigen und sehr rhythmischen Sprache. Ich glaube, damals spielte durchaus eine Rolle, dass mein Sohn 12 war und gerade in einer Hip-Hop-Phase war. Ja. Und ich habe dann sofort auch einen rhythmischen Zugang zu diesen Texten gefunden.
Er ist ja auch selber Hip-Hopper.
Und genau, er hat es ja auch immer da getummelt. Und fand, als ich dann gebeten wurde, eine kleine Anthologie zusammenstellen mit schwedischer Lyrik, dieser Text muss auf jeden oder diese Texte müssen auf jeden Fall auch darin vertreten sein. Und seither habe ich eigentlich jedes Buch gelesen. Die ersten Bücher waren Lyrik, dann geschah ein Übergang zu Prosa. Aber als ich das Buch jetzt gelesen habe, Ein Sturm weht vom Paradiese her, war das für mich eigentlich auch ein Roman, den so in meinen Augen nur jemand schreiben konnte, der auch Lyriker ist. Mhm. Weil es gibt hier eine, oder was mich gerade sehr angezogen hat, von der sprachlichen Ebene her, eine Mischung aus einem nüchternen, fast sachlichen Ton in der Erzählung, in den aber immer wieder poetische Bilder hereinbrechen und es gibt auch einen gewissen Sprachrhythmus, ein rhythmisches Erzählen. Und das fand ich, da spürte man den Lyriker auch noch in der Prosa sehr stark.
Wenn wir jetzt die sprachlichen Qualitäten loben, Marco Martin, Sie sind einer der wenigen Weltreisenden der deutschen Gegenwartsliteratur. Davon zeugen Ihre Bücher über Südafrika, über San Salvador, die zahlreichen Schauplätze Ihres Erzählungsbandes Schlafende Hunde. Was hat Sie an dem Roman von Johannes Anjou überzeugt?
Ach, eine ganze Menge. Wenn ich jetzt das alles aufführen würde, würden wir heute Abend nicht fertig. Also wir waren ganz...
Ich unterbreche Sie, fangen Sie mal an.
Die ganze Jury war begeistert und was ich so wahnsinnig faszinierend fand, ist der Zugang zu einer Biografie, die sich wirklich, und jetzt muss ich das wirklich mal ex negativo sagen, sich wirklich unterscheidet zu dieser Creative Writing Routine verwöhnte Mittelschicht-Kids, die dann irgendwie eine Annäherung an ihren Vater oder an ihre Mutter zu Papier bringen, voller Ich-Bezogenheit. Und dieses Buch ist radikal anders. Es bringt eine Biografie wieder in ihr Recht, mit allen Ambivalenzen, mit aller Ambiguität, mit aller Heterogenität. Und das finde ich faszinierend. Und es ist natürlich auch etwas anderes als das, was oft als sozusagen als Postcolonial Writing akademisch dann kategorisiert wird. Es ist ja zum Teil auch die ein spiegelbildlicher weiser Machbarkeitswahn, dass man sagt, die Weißen in Afrika, die Schwarzen als sozusagen Objekte, wo dann sozusagen Biografien kollektivisiert werden. Und hier wird eine Biografie individualisiert und es wird gezeigt, dass Machtstrukturen und Machtmissbrauchsstrukturen universell sind. Und dass sie mit dem Kolonialismus natürlich nicht geendet haben. Dass sie nicht geendet haben mit dem auch hier vor in dem Europa wahrgenommenen Sturz von Idi Amin. Idi Amin, sozusagen das Monster, hat man ja in Europa noch wahrgenommen, dann jetzt auch durch den Film. Dass Milton Obote genauso schlimm war, war hier gar nicht mehr auf dem Schirm. Was dann innerhalb in den Lagern passiert ist, das weiß man zum Teil hier fragmentarisch aus den ANC-Lagern. Aber wie sich das sozusagen auch in Uganda abgespielt hat. All diese Feinheiten, davon hatte man hier keine Ahnung. Und dieses Buch ist natürlich jetzt keine Dokumentation, sondern es geht ganz tief rein in das Individuelle. Und deshalb habe ich natürlich von dem, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, was mich ungeheuer fasziniert, auch sozusagen das Gefühl gehabt, dass es sich einschreibt in eine weltweite Literaturtradition. Es gibt ja diese Fliegeromane von Saint-Exupéry, von Roberto Bolaño, die Geschichte dieses selbstverliebten Fliegers, dann die Erinnerung von André Malraux als Flieger. Und hier ist jemand, der seinen Traum wahrmacht, aber der dann dennoch zum Objekt von Mächten wird, die ihn hin und her schubsen. Und wie das geschildert ist, wie gesagt, das ist ganz, ganz große Literatur. Und hinzu kommt noch diese Lagererfahrung. Der französische Auschwitz-Überlebende David Rosset hat 1947, glaube ich, ein Buch geschrieben und sagte, das 20. Jahrhundert ist nicht vorstellbar ohne, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Lager, eben nicht nur der Vernichtungslager, sondern auch der Flüchtlingscamps, der Bestrafungslager. Und hier wird diese Erfahrung weitergeführt und sie bekommt was Gegenwärtiges, obwohl sich das natürlich in der Vergangenheit abgespielt hat. Die Verletzungen, die dem Menschen zugefügt wurden, haben ihn ja dann auch später begleitet und haben natürlich dann in Schweden nicht geendet und stießen dann wahrscheinlich auf eine Gesellschaft, die das gar nicht so wahrnehmen konnte. Also hochkomplex und ganz großartig.
Bis reingeführt an die Gegenwart, das haben wir gehört. Ja. Johannes, um noch ein bisschen sozusagen in die Konstruktion des Romans einzusteigen. Ich habe gelesen, es gibt eine Version dieses Romans. Da ist der Roman als Brief konzipiert, den der Erzähler an seine jüngere Halbschwester schreibt. Warum haben Sie diese Fassung verworfen?
Tja, ich habe hier ein Bild. Das ist Miriam, die Schwester. Kann man einfach gut sehen, glaube ich. Also, wenn man einen Roman schreibt, dann sucht man ja nach Details. Und meine Halbschwester war ja die Tochter meines Vaters. Also wir haben schlechten Kontakt. Wir hatten noch schlechteren Kontakt früher. Man wusste, dass man existiert, als ich 16, 17 war. Und da habe ich mit meinem Papa darüber debattiert und gesagt, tja, und da sagte er ja, du hast Geschwister in Stockholm. Aha, sagte ich, na ja, das weiß ich noch nicht lange. Und dann haben wir uns sporadisch getroffen und einmal habe ich sie getroffen, als ich am Buch arbeitete. Und da fragte ich sie, also wie viel wusstest du vom Papa? Und sie, ich war ja derjenige, der am meisten wusste von Vater, denn die anderen Brüder haben nicht so viele Fragen gestellt. Und habe ich sie gefragt, wie viel weißt du von Papa? Aber sie wusste ja fast gar nichts. Und dann haben wir da gesessen einen Tag in Stockholm in einem Park und dann habe ich von diesem Buch berichtet. Ich habe ihr das Leben vom Papa erzählt. Und nach diesem Treffen habe ich gedacht, also so soll das Buch sein. Ich werde das Buch an sie schreiben. Und in der Verlängerung dann auch an meine Brüder, die ja auch das alles nicht kannten, zumindest nicht die Details des Lebens meines Vaters. Und dann habe ich eine Version geschrieben, da Miriam eben auch sehr anwesend war. Ich habe mich immer an sie gerichtet in meinem Schreiben. Er war ja vor uns. Wo kam er her? Und warum war er immer so abwesend? So eine abwesende Gestalt in unserem Leben. Und das ist ja auch die Erklärung, weil er auch so verrückt war. Denn er hatte ja schon irgendwo so ein Streifen des Verrücktseins. Haben ja vielleicht auch alle Flüchtlinge, haben alle Väter so ein gewisser Wahnsinn. Das ist seine Trauer, die kommt, die speist sich daraus. Und das wollte ich ihr alles sagen, auch meinen Brüdern wollte ich das sagen. Wo kam unser Vater her? Und ich wollte auch ein gewisses Mitleid für sein Schicksal erwecken bei ihnen. Denn wir sind vier Geschwister insgesamt. Und ich bin der Einzige, der ihm es gelungen ist, ihm zu vergeben dafür, dass er nie da war in unserem Leben. Er war nicht unbedingt ein schlechter Vater, aber er war nie da. Er war immer abwesend nach der Scheidung zwischen Mama und Papa. Und meine Brüder und meine Schwester hatten sehr, sehr viel Zorn in sich. Sie waren sehr, sehr zornig auf ihn, waren ihm entfremdet. Und das wollte ich schreiben, alles in diesem Buch, um ein Mitleid auch bei ihnen zu erzeugen. Ein Mitleid für ihn. Und dann, also das ist eine Spur gewesen, die verschwand nicht aufgrund von Theorien oder einem Gedanken, weil der Verleger vielleicht dachte, nein, nein, das wird nicht funktionieren. So war es nicht. Paul hat ja gesagt, dass ich ja ein Poet auch bin, ja. Eine Sache, die meinem Verleger nicht immer gut gefällt. Also deshalb ist es nicht verschwunden, es ist aber noch als Spur im Buch da. Also ich wollte, dass die das Buch lesen, eben auch wirklich weinen, wenn sie über das Schicksal meines Vaters nachdenken. Das ist ein Buch, das Mitleid erwecken soll, Mitleid und Trauer. Und auch ihm irgendwo gerecht werden soll, seinem Schicksal gerecht werden soll. Ja, so war das.
Es leuchtet allerdings ein, dass wenn Sie diese Erzählperspektive gewählt hätten, dann wären Sie irgendwie an einen bestimmten Zeitraster, an einen Zeitpfeil gebunden gewesen. Und so wie das Buch jetzt konstruiert ist, werden ja die Erinnerungen des Vaters präsent. Was ja auch Ausdruck davon ist, haben ihn sein ganzes Leben lang verfolgt, sie haben ihn geprägt. Der Sohn trifft auf diese Erinnerung, das ist sicherlich das Stärkere, die stärkere Konstruktion. Sie haben gerade von Spuren gesprochen. Wir bitten im Laufe des Nachmittags natürlich alle Übersetzer auch als Hommage an das Übersetzerhandwerk ein paar Spuren vorzuweisen. Aus der Übersetzerarbeit, da haben wir Paul Berf gefragt, haben ihn gesagt, bring doch auch mal ein paar Materialien mit aus der Übersetzerarbeit. Und dann sagte er, ich habe keine. Ja. Wie kann das sein?
Ja, also ich weiß, dass ich da nicht wirklich so bin wie die meisten anderen meiner Kollegen, aber das muss ja jeder für sich auch wissen. Ich arbeite mit wenig Materialien. Das heißt, ich begleite nicht meine Arbeit mit einer bestimmten Lektüre oder irgendwas, sondern ich arbeite wirklich mit diesem einen Buch und ich arbeite rein am Bildschirm. Ich mache keine Ausdrucke, ich lege keine Materialsammlung auf Papier an oder irgendwas. Wenn es hochkommt, gibt es dann irgendwann ein Blatt mit ein paar Begriffen. Möglicherweise gab es hier auch so ein Blatt, wo dann ein paar Namen drauf standen von Sprachen, Völkern in Afrika, sowas in der Art. Und es gab natürlich einen Mailwechsel mit Johannes, wo ich Fragen stellte. Und der ist aber auch nicht erhalten geblieben. Und das hat sich einfach bei mir als eine Arbeitsweise herausgestellt, dass ich lieber so diese Konzentration am Bildschirm sehr mag. Viele meiner Kollegen lieben gerade die Konzentration auf Papier zu lesen. Und ich habe eine engere Beziehung zum Bildschirm, arbeite da dann natürlich auch mit sehr vielen Schritten, aber diese Zwischenschritte bleiben sozusagen nicht erhalten, sondern für mich ist auch ganz wichtig, dass das sozusagen, was ich auf dem Bildschirm vor mir habe, das Einzige ist, was noch vorhanden ist. Also dass die Vorstufen der Arbeit, also eine erste Fassung, eine zweite Fassung, eine dritte Fassung, dass das nicht mehr erkennbar ist für mich, sondern es sozusagen, wenn ich weiterarbeite an dieser Übersetzung, an dem Text, nur noch von der letzten Fassung ausgehe, die noch erhalten geblieben ist.
Und uns oder zumindest Generationen von Literaturwissenschaftlern geht dann eben das Material von Übersetzungen unter anderem von Aris Theoretos, Shel Weste und Karl-Ove Knausgard verloren. Dankeschön dafür, Paul Berf.
Aber ich möchte, darf ich auch noch mal, also ich finde nämlich diese Konstruktion des Buchs, die ist wirklich das, was das Buch so etwas ganz Tollem macht. Also man fängt dieses Buch an zu lesen, erst einmal als die Geschichte des Vaters.
Genau.
Man ist ganz in dieser Geschichte drin. Und dann kommt es relativ spät sogar erst, nach, ich glaube, 100 Seiten
ungefähr
oder so.
Ungefähr die Stelle, die Sie vorgelesen haben.
Etwas früher, aber nicht viel früher. Ja. Dann kommt auf einmal dieser Bruch und der Erzähler führt sich selbst in die Geschichte ein. Ja. Und im ersten, allerersten Moment ist man verwirrt. Oder man ist ein Moment lang auch, dass man sagt, ich möchte doch wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Aber dann entwickelt sich daraus erst diese ganze Dynamik, die Sie eben auch beschrieben haben. Gerade aus dieser Doppelperspektive, die Geschichte des Vaters und die Geschichte der nächsten Generation. Denn das ist ja auch ein Punkt, dass die Generation der Söhne und Töchter das ja auch alles mitschleppt. Alles in persönlichen Ballast mitschleppt. Und dieser ganze alltägliche Rassismus in Schweden auch, der trifft ja nicht nur den Vater, sondern der trifft auch den Sohn und vermutlich auch noch die nächste Generation in abgeschwächter Form von mir aus, aber doch.
Ich möchte noch auf eine Quelle oder einen Aspekt des Buches hinweisen, weil das, was Sie gesagt haben, dass Sie Mitleid mit dem Schicksal des Vaters erregen wollen, das, was Marco Martin ja auch gesagt hat, dass da eine Biografie erzählt wird, die, ja, ich würde jetzt nicht Mitleid, sondern ich würde Mitgefühl, Empathie zu verstehen auch, wenn mir das passiert wäre, wäre ich auch unbedingt woanders hingegangen. Ja, das müssen wir uns ja immer bei den Menschen, die zu uns hinkommen und flohen, das müssen wir uns bei jedem Einzelnen vorstellen. Die kommen hier, ich würde genau dasselbe gemacht haben. Und das ist die Ebene, auf der man sich begegnet. Mitleid, aber es gibt auch ein Element des Horrors. Das fängt damit an, dass in dieser Verhörsituation der Vater immer wieder mit dem gleichen Satz angesprochen wird. Warum sind Sie nach Afrika gekommen? Es wirkt, als wenn er in so eine Mühle höherer Mächte, was er ja auch de facto ist, aber um höhere Mächte darzustellen, da haben wir das literarische Genre des Horrors. Und ich war fasziniert zu hören, dass es eine Geschichte von H.P. Lovecraft gibt, der Schatten aus der Zeit, die auch einen besonderen Einfluss auf das Buch hatte.
Ja.
Tja, da kommen wir jetzt vielleicht auch auf ganz andere Dinge zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen unerwartet. Das ist ja eine Spur auch im Buch. Und mein Verleger hat gesagt, das muss raus, das muss weg. Aber das war auch so eine Spur. Ich habe diese Novelle gelesen von H.P. Lovecraft, gleichzeitig als ich das Buch schrieb. Lovecrafts Buch hier, das ist ja ein Comic hier von dem Buch als Version. Und das gibt es auch als Roman. Und das hat ja Lovecraft hier geschrieben, hat er ja Schrecknovellen geschrieben. Das waren sehr moderne Geschichten damals. Ein Schreck, der nicht auf einem Monster wie Dracula basiert, also auf etwas Schlechtem, sondern auf Wesen, die einfach gleichgültig sind. Die sind unbegreiflich, die sind einfach gleichgültig. Also geht so ein bisschen in Richtung Nietzsche, diesen Schreck, den Nietzsche beschreibt. Und der Schatten aus der Zeit und berichtet von Wesen, die leben wie ein Monster. Seit Millionen von Jahren in der Vergangenheit haben sie gelebt. Und die leben eben heute noch, diese Monster. Also um das mal jetzt kurz zu machen, sie sind Monster, die uns, unser Leben täglich beeinflussen.
Kleiner Einschub, ich finde das auch das Faszinierende, dieses Palimpsesthaftigen von Literatur, dass das sozusagen mit inspirierend war, hätte ich mir als Leser erstmal gar nicht vorstellen können. Ich hatte bei den Verhörsituationen, ich hatte sozusagen das Bild oder sozusagen das erweiterte Bild von Köstlers Sonnenfinsternis vor Augen. Der Kommissar, der den Altrevolutionär fragt, was hast du getan? Und diese permanente Unterverdachtsetzung, wo dann auch die Vergangenheit nochmal neu bewertet wird. Und jetzt erfahren wir, dass es sozusagen noch einen ganz anderen Referenzrahmen gab. Und sozusagen, ich finde das faszinierend, wie viel möglich ist im Akt des Erinnerns und des Schreibens und was dann sozusagen auch an unterschiedlichen Emotionen dann bei der Lektüre herauskommt. Also das ist natürlich auch ein weiteres Plus für das Buch, die vielen Lesarten. Ja.
Das ist eben, aber die Verbindung zu der Romanhandlung an sich, die wird noch deutlicher, wenn man einmal kurz die Handlung von The Shadow Out of Time skizziert. Die fängt damit an, dass ein Professor während einer Vorlesung zusammenbricht. Und als er erwacht, ist er aufs Schrecklichste verändert. Und er verliert seine Familie. Frau lässt sich scheiden, ihm wird das Sorgerecht der Kinder entzogen und so weiter und so weiter. Und das setzt so eine lange Kette von schrecklichsten Ereignissen in Gang. Und plötzlich ist er wieder im selben Moment, in dem er das Bewusstsein verloren hat. Alles ist geschehen, aber offensichtlich ist keine Zeit vergangen. Und das ist natürlich, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben und nach dem sozusagen, wie die Lebenserfahrungen immer da sind, diese monströsen Erfahrungen, die der Vater gemacht hat, ist das natürlich eine unglaublich gute Spiegelung dieser Geschichte.
Ja, also.
Also ich habe versucht, dies hier einzubauen als ein Bild für zwei Sachen, zwei Aspekte der Geschichte. Einmal diese Erzählung von unmenschlichen Monstern, die in der Zeit wirken und von uns auch in der Gegenwart Gewalt ergreifen und bis in die Gegenwart wirken. Das war ja die Geschichte meines Vaters. Da erschien so vieles unmenschlich. Er konnte zum Beispiel, also er hatte hier eine Beule am Hals und da hat er sein Bewusstsein abgeschlossen. Dann hat er sich diese Beule vor dem Spiegel selbst aboperiert. Das war alles in seinem Militärtraining mit drin. Also Das ist ja dieser merkwürdige Wahnsinn, den er in sich hatte. Ein Mann, der gleichzeitig auch weich und zärtlich war, der durchaus auch seinen Glauben hatte. Und dann dieser Wahnsinn in ihm. Und das war ein Bild dafür, aber auch gleichzeitig war es ein Bild für diese gegensätzlichen Bewegungen darin, eine Geschichte zu erzählen. Man erzählt eine Geschichte, zum Beispiel für meine kleine Schwester. Das war unser Vater. Völlig harmlos, ungefährlich. Das erzählt man seiner kleinen Schwester. So war er. Und nicht auf eine sentimentale Weise, aber auf eine Weise, die eben, wie gesagt, Mitgefühl erwecken sollte oder Mitleid. Also um einen anderen Menschen zu verstehen. Und gleichzeitig weckt man ja auch vielleicht das Monster der Vergangenheit. Ganz konkret war es ja für mich in einer Situation, als ich von der Geschichte Ugandas las, je mehr ich das tat, habe ich ja verschiedene Stimmen dann auch bewertet. Stimmen ausgehend von den verschiedenen Stämmen, die da kamen, aha, dieser Stamm hatte diese Geschichte, er kommt aus einem Bantu-Stamm. Natürlich dachte er, dass Idi Amin etwas Positives war. Also dem kann man nun nicht vertrauen. Jetzt habe ich das so sehr wohl verstanden, nachdem ich das alles so durchschaut habe. Also die Geschichte kommt ja auch immer wieder. Als ein Monster mit Tentakeln, die uns nun wirklich nichts Gutes wollen. Also das ist auch die Erklärung dafür, warum mein Vater seine Taschen packte, dass und warum man zum Beispiel seinen Nachbarn in Jugoslawien ermordet. Also das sind auch solche Dinge, die da fallen da irgendwie zusammen. Also diese Aspekte, glaube ich, die mich in diese Richtung brachten und in diese Science-Fiction-Schreckfigur. Aber mein Verleger fand, also man versteht das Buch auch ohne dieses Tentakelmonster im Buch.
Vielen Ebenen, es ist sehr bewegend. Vielen Dank für diesen intensiven Einblick. Vielen Dank für den Einblick in das, wie soll ich sagen, spurenlose Übersetzerhandwerk. Vielen Dank für den Einblick in die Juryarbeit, in das Look dieses Buches. Und gleich geht's weiter mit der Preisverleihung. Ich glaube, es ist in einer halben Stunde soweit. Alle Bücher, die wir heute im Laufe des Nachmittags vorgestellt haben, hätten natürlich den Preis verdient. Und es ist an Ihnen, das zu vollziehen, indem Sie sich einfach sämtliche Bücher des heutigen Nachmittages mitnehmen. Dann haben Sie auch für den Rest des Jahres was zu lesen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.